Ja?
hätte noch eine Frage, und zwar haben Sie vorhin von orthodoxer Austrittsgemeinde gesprochen. Was hieß das oder wieso hieß die Austrittsgemeinde?
Weil sie aus der historisch gewachsenen Gemeinde waren ihre Mitglieder ausgetreten und haben eine eigene Separatgemeinde gegründet. Die auch noch orthodox war und orthodox sein wollte und der alten Gemeinde den Vorwurf machte, sie sei nicht mehr Toratreu. Und dann haben sie diesen Versuch, dem vorzubauen, indem man Markus Horowitz als Rabbiner, als orthodoxen Rabbiner in der alten Gemeinde bestellt, neben dem liberalen Rabbiner. Aber allein die Tatsache, dass er dort auch ein liberaler Rabbiner wirkte, genügte den ganz streng Observanten zu sagen, sie treten aus dieser Gemeinde aus und gründen eine eigene Gemeinde. Horowitz wiederum hatte, um überhaupt diesen Spagat unternehmen zu können, in einer Einheitsgemeinde mit liberalem und orthodox oder konservativen Flügel Anerkennung als orthodoxer Rabbiner zu finden, darauf bestanden, dass er die alleinige Entscheidungshoheit in allen religionsgesetzlichen, in allen halachischen Angelegenheiten hat, dass also der liberale Rabbiner an der Stelle keine Entscheidungsbefugnis hat. Man hat also im Grunde, wenn wir von Einheitsgemeinde sprechen, die die verschiedenen Flügel vereint, das Gewicht sehr stark auf ein Prärogativ der Orthodoxie gelegt, um sich der Kritik nicht der Tora treu zu sein, zu entziehen. Trotzdem hat die Tatsache, dass ein liberaler Rabbiner und ein liberaler Ritus praktiziert wurden und ein liberaler Rabbiner blieb, hat gereicht, dass die Gruppe im Gefolge Hirschs aus dieser Gemeinde individuell austrat und körperschaftlich eine Separatgemeinde gründete, die dann auch ihr eigenes Schulhaus auf den Weg bringt, das heißt eine komplett orthodoxe Sozialisation ermöglicht.
Das doch realpolitisch eigentlich doch fehlgeschlagen ist, oder? Also ich meine, er hat es zwar durchbekommen, halachisch, dass gesagt wird, aus religiösen Bedenken trete ich aus dieser Gemeinde und gründe diese eigene orthodoxe Gemeinde, aber realpolitisch haben das doch kaum Jüdinnen und Juden gemacht damals, oder?
Das ist die These der Westend-Historiografie. Das ist die These der liberalen Historiografie und die zieht sich bis in die 2000er Jahre. So hast du es nämlich gelesen. Man erzählt es dir nicht anders. Ja. Nehmen wir nur das Beispiel der Gründung der Realschule der israelitischen Religionsgesellschaft 1853. Da stürzen die Zahlen an Philanthropien ab und diese Schule hat auch 500 Schüler. Das heißt, sie haben mindestens 200 Familien, die den Weg von Hirsch mitgehen. Die Lesart, die man publiziert, findet, dass das kein Erfolg gewesen sei, gründet darauf, dass Hirsch dachte, 3/4 der bisherigen Gemeinde gehen mit. Und es weniger blieben. Das heißt, die Tatsache, dass es Fromme gab, dass es Orthodoxe gab, die die Pluralität der Gemeinde in der alten Gemeinde um Horowitz herum akzeptierten, das war die große Enttäuschung für Hirsch. Und das wird an der Stelle zitiert. Trotzdem sind das nicht wenige Familien, die mitgehen. Und man muss sich nur ich habe jetzt leider von der kein Bild dabei, die Dimension dann später der Synagoge an der Friedberger Anlage vorstellen, die eine der größten Synagogen in Deutschland war, die ein sehr moderner, sehr ambitionierter Bau war, also auch nicht ein purer Traditionalismus, der nur funktional in seiner Architektur ist, sondern wirklich mit den großen anderen Synagogenbauten konkurrieren kann. Wenn Sie die Essener Synagoge, die heute noch steht, die sogenannte alte Synagoge, nehmen, haben Sie, was die Dimensionen angeht, ein Vergleichsbeispiel, wenn Sie das vor Augen haben. Diese Synagoge, Friedberger Anlage, wurde durch die orthodoxe Austrittsgemeinde gefüllt. Und ich meine, sie war die von den Sitzplätzen her die drittgrößte in Deutschland. Ja? Also insofern zu sagen, das ist gescheitert, im Grunde ist diese Pluralität in Frankfurt erst in der Zeit des Nationalsozialismus dann völlig zerstört worden. Heute haben sie in Frankfurt auch eine Einheitsgemeinde, die sich durchaus in dieser Tradition sieht. Mittlerweile ist sie das auch, während in anderen Städten, wo man von Einheitsgemeinden spricht, das eigentlich immer heißt, es gibt nur einen Rabbiner und der ist orthodox. Das heißt, es ist sichergestellt, dass rituell alles korrekt ist und wer liberal ist, muss gucken, dass er mitmacht oder woanders hingeht. Also der Begriff der Einheitsgemeinde ist aufgrund der Kleinheit der heutigen jüdischen Gemeinschaft in Deutschland vielerorts eher ein Dekor und nicht unbedingt die gelebte Realität. Das muss man ganz offen sagen und das fängt hier in Heidelberg an. Frankfurt ist im Grunde die einzige Gemeinde in Deutschland, wo man es geschafft hat, das auch in der Praxis umzusetzen. Über die Berliner Gemeinde will ich nicht reden, ich habe da 8 Jahre gelebt, die mit Spaltung beschäftigt ist und nicht als Einheitsgemeinde funktioniert. Aber in Frankfurt haben sie das Faszinosum, dass sie in der früheren liberalen Westend-Synagoge heute in der Hauptsynagoge einen orthodoxen Ritus haben. Im kleinen Stiebel haben sie einen ganz streng orthodoxen Ritus. Und im Beit Midrasch haben sie den egalitären Minyan, das heißt den reform- und gleichberechtigten, also auch Frauen zur Tora auflesenden Ritus. Und ich habe damals als Rabbinerin Elisa Klappek für den egalitären Minyan nach Frankfurt berufen wurde, gedacht, es gibt eine Explosion mit Menachem Halevi Klein, dem orthodoxen Rabbiner. Die beiden haben sich gut verstanden. Also ich fand das bemerkenswert. Und vor allen Dingen hat man eine ganz tolle Lösung gefunden. Wenn Sie in den orthodoxen Ritus gehen, gehen Sie in die Westend-Synagoge Adresse Freier vom Steinstraße. Wenn Sie in den ganz streng orthodoxen gehen, glaube ich, gehen Sie von der Adresse Altkönigstraße. Und wenn Sie in den egalitären Mian gehen, dann gehen Sie, ich glaube, es ist die Kronberger Straße. Das heißt, dieses Karree im Westend hat 4 verschiedene Adressen, 3 verschiedene Synagogeneingänge. Man geht eigentlich nicht in die... Man geht ins selbe Gebäude, aber nicht in dieselbe Synagoge. Nur innerhalb des Gebäudes können Sie von einer zur anderen wechseln. Ist vielleicht als ökumenisches Modell, mal jenseits von jüdischen Gemeinden. Der frühere Vorsitzende der Kommission für die Beziehungen zum Judentum der Deutschen Bischofskonferenz, Mussinghoff, Altbischof in Aachen, hat nach einem Besuch in der Frankfurter Gemeinde anlässlich einer Arbeitssitzung dann gesagt, ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland ein jüdisches Paradies gibt.
Herzlichen Dank für die für mich sehr, sehr informative Darstellung des Lebens um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Ich habe bei mir im Hinterkopf, als jemand, der mit jüdischer Geschichte nicht viel am Hut hat, und sich da nicht sehr gut auskennt. Ich hatte immer im Hinterkopf so das Datum, bis in die 1860er Jahre hinein galt das Leben im Ghetto von Frankfurt und war es den Juden auch nicht erlaubt, unterschiedlichsten Berufen nachzugehen. Jetzt ist aber ein Bild hier gezeichnet, wo ich den Eindruck habe, das ganze 19. Jahrhundert über gab es da schon ein sehr florierendes bürgerliches Leben im Judentum. Was stimmt jetzt da?
Also Sie haben recht, aber es stimmt nicht. Sie kommen auf 1860er Jahre, weil 1866 die Frankfurter Juden endgültig die bürgerliche Gleichstellung erreichen. Das hatten sie schon mal in der napoleonischen Zeit, das haben sie kurz in der 48er Revolution. Und das erhalten sie tatsächlich in dem Moment, wo Frankfurt preußisch wird. Ein Jahr vorher. Das heißt, was ich vorher sagte, 1822 wird der Katholik Quaita erster Bürgermeister. Da sind die Juden noch nicht wahlberechtigt. Ab 1866 werden sie es sein. Und dann kann später auch Landmann und kann Feldmann heute Oberbürgermeister in Frankfurt sein. Davor findet ein Prozess statt. Der fängt im Grunde an mit dem Brand des südlichen Teils der Judengasse 1711. Da müssen nämlich die Ausgebrannten müssen anderswo angesiedelt werden. Nur sind die Jüdischen, man tut das nicht gerne in der Stadt. Wobei auch da einige Juden innerhalb der Stadt, außerhalb der Ghettomauern untergebracht werden. Die meisten können aber diese Wiederaufbauzeit überdauern in der Landgrafschaft Hanau. Und erleben dort, dass jüdisches Leben auch ganz anders funktionieren kann, nämlich viel liberaler. Das ist das, was diese hugenottisch geprägten Herrschaften auszeichnet. Dazu zählt die Landgrafschaft Homburg. Das ist Hanau und das ist natürlich auch Brandenburg. Dort sind die Konditionen besser. Die Möglichkeiten sind schlechter als in Frankfurt. Die Verdienstmöglichkeiten, das heißt, sich dort wirtschaftlich zu etablieren, ist weit schwieriger. Aber die Konditionen für das Alltagsleben sind günstiger. Diese Exiljahre in Hanau werden von vielen Juden als Erfahrung im 18. Jahrhundert dann mit zurückgebracht, wenn sie wieder in dieses Ghetto zurückkehren, in die Judengasse. Unter diesen geschlossenen Bedingungen. Aber mit der napoleonischen Zeit wird diese Judengasse, sie brennt dann auch nochmal ab und dann wird sie 1796, sie wird beschossen bei der Belagerung, Custine und all dies. Und dann brennt sie wieder ab und damit ist das Ghetto eigentlich erledigt. Dann gibt es unter Dahlberg nochmal in napoleonischer Zeit den Versuch, ein modernes Ghetto anzulegen, sprich ohne Tore, aber als Zwangsort jüdischen Wohnens innerhalb der Stadt, auf dieses Viertel beschränkt. Das ist das heute im Straßenverlauf noch sichtbare Fischerfeld. Das wurde damals angelegt, 1807, 1808. Dort sollten die Juden hinziehen, direkt hinter der früheren Judengasse. Also das ist heute hinter der Konstablerwache auf den Main hinunter so eine Gegend, wo man relativ selten hinkommt, aber Sie können dieses Schachbrettmuster heute noch wunderbar auch im Stadtplan erkennen. Und der Effekt ist nur, dass sich die Juden nicht mehr dran halten. Unter den organischen Bedingungen der napoleonischen Zeit, der Rheinbundzeit des Großherzogtums Frankfurt in 1811 sie dann tatsächlich die volle bürgerliche Gleichberechtigung bekommen. Noch im Frankfurter Osten überwiegend wohnen bleiben, aber die ersten dann Schritte unternehmen, auch außerhalb des traditionellen Wohnorts sich niederzulassen. Im Grunde die Niederlassung der Familie Fromm im Westend steht dann schon um 1900 am Abschluss dieses topografischen Emanzipationsprozesses. Dann auch schon im Vollbesitz der bürgerlichen Rechte. Das ist der lange Weg der Emanzipation, der dann 1866 zu dieser rechtlichen Gleichstellung, das ist das Datum, Herr Funk, was Sie präsent haben. Da hinten ist jetzt erst noch eine Frage. Ja. Das kann ich jetzt nur approximativ. Sie haben in der Zeit, über die wir gerade gesprochen haben, 1800 die Situation, dass etwa 10% der Frankfurter Bevölkerung in der Judengasse eingesperrt sind oder waren. Das heißt, sie einen sehr hohen, bei einer relativ kleinen Stadt, einen hohen jüdischen Bevölkerungsanteil von bis zu 10% hatten. Der geht dann sukzessive runter im 19. Jahrhundert, nicht zuletzt durch die Eingemeindung. Nicht jedes der eingemeindeten Dörfer hatte eine beträchtliche jüdische Gemeinde. Das ist in Rödelheim, ich habe es genannt, bedeutend. In Hetternheim ist das viel kleiner. In anderen Vororten, die völlig agrarisch geprägt waren, praktisch überhaupt nicht, sodass diese Zahl runtergeht. Auch der Zuzug nach Frankfurt, vor allen Dingen aus Franken heraus, ist überproportional ein christlicher Zuzug und zum geringeren Teil ein jüdischer Zuzug, sodass die Zahlen runtergehen bis um 1900 auf 3-4% der Stadtbevölkerung, was immer noch deutlich mehr ist, als wenn Sie heute vergleichen, in einer Stadt mit 750.000 Einwohnern eine jüdische Gemeinde, die um 7.500 Mitglieder zählt. Also da sind Sie bei 1% der Stadtbevölkerung und das als eine der bedeutendsten Gemeinden in Deutschland. In die Geschichte der Wöhlerschule müsste ich an der Stelle genauer reingucken, weil die Situation war, am Gagern-Gymnasium, was relativ nah am traditionellen jüdischen Wohnviertel lag, eine andere, aber wiederum vergleichbar am Goethe-Gymnasium, wo gerne die Söhne und Töchter der Westend-Familien hingingen. An der Wöhlerschule müsste ich tatsächlich nachgucken, wie viele Schüler dort gewesen sind. Ich vermute, dass die teilweise einzeln in ihrer Klasse waren. Oder vielleicht mal zwei. Aber durchaus prekär. Aber da kann ich Ihnen keine Statistik liefern, nur falls... Ich habe da vorhin was von einer Drucklegung gelesen, was mich natürlich erstmal wieder erschreckt hat, weil ich kaum zum Ausfertigen komme. Aber ich würde vielleicht mal in die Schulliteratur der Wöhlerschule reinschauen, ob man da statistisches Material bekommt. Weil die Frage, die ist völlig berechtigt und ich kann sie nur unzureichend beantworten. Bitte. Und dann Sie auch noch.
Vaters als Kaufmann was mitbekommen.
Also das eine ist, dass man sehen kann, dass er wohl, der Vater, etwas darunter litt, dass er nicht nach dem Vorbild des Großvaters auch ins Rabbinat kommen konnte, seine Kapazitäten nicht ausreichte, also so ein bisschen sich depraviert fühlte in der Familie. Das andere ist, dass sie einen, wenn er als Weinhändler tätig war, ja natürlich einen strategischen Wechsel aus der alten kleinen Residenzstadt Homburg nach Frankfurt gemacht hat. Und wenn Sie an Weinhandel denken, das überwiegend koscherer, aber Wein ist, das ein ganz traditioneller Handelszweig ist, wo man dann den Wein in andere Städte, in klimatisch benachteiligten Gegenden, also Hamburg oder nach Ostfriesland rein, denn Sie brauchen ja den Wein zu rituellen Zwecken. Es ist ja nicht, dass Sie den für den Genuss brauchen, sondern Sie brauchen für den Kiddusch und für den Seder und für andere Momente brauchen Sie ja den Wein und der muss rituell rein sein. Und dann haben Sie Weingüter, die das herstellen, die stehen unter der Aufsicht eines Rabbiners, dass da alles auch, dass also niemand irgendwas Flüssigzucker reinschüttet zum Beispiel, ja, oder Glykol oder was man in Österreich früher reingetan hat oder solche Dinge, sondern dass der sauber produziert wird und auch die Fässer gereinigt sind etc. etc. Dass der Weinberg alle 7 Jahre liegen bleibt, ein Schabbatjahr hat. Machen übrigens Biobauern heute auch, weil das den Stöcken gut tut, etc. etc. Und dann haben Sie die, die das aus Franken und aus dem Rheingau und aus der Pfalz aufkaufen und an die frommen Berliner verhandeln. Das ist aber kein internationaler Handel, sondern das ist ja, Handel innerhalb, also das ist ein mittelschichtiges Unternehmen. Aber in Frankfurt sehe ich die besseren, allein wegen der Verladung, Güterbahnhof und ja, die Infrastruktur ist besser als in Homburg. Da können Sie höchstens Apfelwein verkaufen. Ne? So, jetzt sind Sie dran.
Ja, ich wollte nochmal nachfragen. Das heißt, die Juden konnten aber schon, obwohl sie noch nicht die vollen Bürgerrechte haben, Grundstücke oder Häuser auch außerhalb des Ghettos erwerben.
Ja, auch Sie haben völlig recht mit der Nachfrage, das muss man tatsächlich präzisieren. Die Rechtsfähigkeit, die kommt vor der bürgerlichen Gleichstellung. Das heißt, genau dieser Punkt, Grunderwerb zu erwerben, was, oder Grundbesitz zu erwerben, was in der Zeit in der Judengasse nicht möglich war, auch nicht außerhalb sich einzumieten, also diese Erlaubnis fürs Philanthropien außerhalb der Gasse eine Einrichtung zu schaffen, das bedürfte noch behördlicher Genehmigung. Aber die privatrechtliche Rechtsfähigkeit, die war früher gegeben als die politische. Ja, das ist auch ein Prozess, der schrittweise verläuft. Und denken Sie diesen Prozess auch durchaus kompliziert und mit nachvollziehbaren Widerständen belastet. Nehmen Sie hier Baden. Da haben Sie eigentlich eine sehr progressive Politik seitens der Landesherren. Die scheitert aber häufig auf lokaler Ebene. Weil wenn die Juden auch die zunächst nur die privatbürgerlichen Rechte bekommen, heißt das, dass sie Zugang zum gemeinsamen Gemeindeeigentum haben. Das heißt, sie dürfen Vieh auf die Dorfweide treiben. Die ist aber nach einem trockenen Sommer nicht sonderlich grün. Und da stehen schon 50 Kühe der Dorfbewohner und jetzt kommen die Juden, die vielleicht 10 oder 20% in dem Dorf ausmachen und können sich auch Kühe zulegen, die sie auch dahin treiben, dann ist die Weide früher abgefressen. Es geht immer wieder um diese Almenden als Widerstand. Warum dürfen die Juden nicht in diese Rechte kommen? Weil sie tatsächlich, was diese beschränkten Ressourcen angeht, unmittelbar zu Konkurrenten werden. Das hat also nichts mit Antisemitismus zu tun, sondern sie können es Nahrungsschutz nennen, dass man merkt, diese Veränderungen greifen unmittelbar in unsere Existenz ein. Und daran scheitert das oft in der Praxis. Verordnet ist es, in der Praxis wird es verhindert. In einer Stadt können sich diese Dinge anders entwickeln, weil diese Stadt gerade am Expandieren ist. Ja, da entstehen keine Konkurrenzverhältnisse.
Ja, das müssen ja Leute auch, Juden dann eben diese Häuser oder Grundstücke verkauft haben.
Also. Nö, die sind auf dem freien Markt erworben. Die müssen nicht von Juden erworben worden sein, sondern die werden, also das Westend, als die in die Liebigstraße ziehen, ist noch ein Entwicklungsgebiet. Da haben Sie die Achsen Bockenheimer Landstraße und die anderen Achsen, die durchgehen, Grüneburgweg, die sind schon bebaut. Aber die Karrees innen drin, die werden ja erst in diesen Jahren, das ist ja Neubau gewesen, in den die eingezogen sind. Wahrscheinlich waren die Erstbezieher. Diese Häuser sind alle um 1900 gebaut. Das komplette Viertel wird in der Zeit überhaupt erst hochgezogen. Das ist innerstädtische Verdichtung gewesen für die damaligen Verhältnisse. Heute finden Sie das im Vergleich zum Rest der Stadt großzügig. So, weitere Fragen? Bitte.
Ich habe noch eine Frage zu Bar Mitzwa und Konfirmation. Mir ist das nie so ganz klar. Hat jetzt Konfirmation Bar Mitzwa ersetzt oder ist es nicht vielmehr etwas Zusätzliches? Also ich kenne es nur aus Wien.
Da sind wir wieder bei den unterschiedlichen Mikromilieus. In Frankfurt war das definitiv ein Ersatz. Die Konfirmation, die war nicht sehr langlebig, muss man dazu sagen. Aber dieser Versuch war tatsächlich der Ersatz für die Bar Mitzwa. Vor allen Dingen gehen Sie vom Begriff der Mitzwa aus. Ja? Bar Mitzwa, Sohn der Pflicht, das heißt der Einhaltung der Mitzvot, der Pflichten, der Gebote, Verbote, Weisungen im traditionellen orthodoxen Sinne. Wenn Sie Reform ernst nehmen, können Sie das ja nicht mehr Mitzwa nennen, weil es gibt diese Gebote so nicht mehr. Und die Bat Mitzwa, die wurde ja auch nicht vollständiges Gemeindemitglied, sondern blieb eine Frau im traditionellen Sinne. In diesen Gemeinden werden sie gleichberechtigt. Das heißt, sie haben ein völlig anderes Konzept von des Verständnisses des Aktes. Ich will das jetzt nicht Ritus oder Sakrament nennen, das wäre jetzt der falsche Begriff, aber dieser Volljährigkeits, der religiöse Volljährigkeitsakt gegenüber der Familie und der Gemeinde löst die traditionelle Form definitiv ab. Wenn es dann in Wien andere Praktiken gibt, hochinteressant.
Da blicke ich nämlich nicht so ganz durch, ob die Begriffe nur synonym verwendet werden oder ob es da tatsächlich einen Unterschied gibt.
Da müssen Sie mir ja, Sie dürfen dafür in die Sprechstunde kommen. Es ist wunderbar, dass Studierende hier sind. Nicht nur Absolventen. Müssen Sie mir Beispiele schicken, wo bei Ihnen die Frage entsteht. Und dann gehen wir das zusammen durch, wie das zu lesen ist. Weil das kann ich Ihnen aus dem Stegreif jetzt nicht beantworten. In Frankfurt ist es definitiv. Ja.
Auch der Begriff wird komplett
ersetzt. Ja, ja. Das ist die Protestantisierung des Judentums. Ja, und die wird in Frankfurt noch konsequenter durchgezogen als in Berlin und in Hamburg. Die radikalsten, oder ich will das nicht bewerten, die am weitesten greifenden sind tatsächlich die da in, ja, so ein bisschen jenseits des größeren Blicks, zunächst in der Aula des kleinen Philanthropien, also in der kleinen Aula wirken und da den die Sonntagsandacht. Ja, am Schabbat findet dort kein Gottesdienst statt. Das macht heute, glaube ich, keine noch so progressive liberale Gemeinde, dass sie Sonntagsgottesdienst macht und Schabbat nicht. Ja. Nur, dass sie eine Idee für die Dimensionen dieses Reformprojekts haben. Dass ich natürlich zwangsläufig den Vorwurf einhandelt, das sei ja eigentlich nur noch Protestantismus ohne Jesus. So, jetzt war...
Ja, ich wollte nochmal... Also Sie haben ja das Ganze, Ihren Vortrag gestellt unter den Titel des Zeitgeistes und haben entsprechend auch einen sehr großen Bogen gezogen am Anfang über das... die europäische, gesamteuropäische Perspektive, also auch die Unterschiede zwischen Paris und Wien und so weiter. Das Stichwort Fin des Siècle ist gefallen und dann haben Sie sehr stark diesen Zeitgeist so charakterisiert, habe ich es verstanden, unter dem Aspekt des Fortschrittsoptimismus im Zeichen der technischen Neuerungen, also der dritten industriellen Revolution, kann man sagen, auch des wirtschaftlichen Aufschwungs. Jetzt wollte ich Sie fragen nach einer anderen Seite. Das Fin des Siècle ist ja auch eine Zeit der kulturellen Erschöpfung, des Zweifels, der Vorstellung, die Kultur geht kaputt. Es dört aus. Die Willensschwäche ist ein allgemeines Phänomen und solche Dinge. Ein Stichwort haben Sie ja genannt, das der Décadence, also die Vorstellung, die was dann auch ins völkisch-rassische übergeht, die damalige, das Volk verliert seine Lebenskraft zunehmend und ist dadurch auch bedroht, vielleicht von der gelben Gefahr und solchen Dingen taucht er auf. Man reagiert dann auch mit gewissen lebensreformerischen Vorstellungen und Praktiken, die dagegen steuern sollen. Aber zunächst mal, jetzt das ist meine Frage, dieses Phänomen der kulturellen Erschöpfung und Depression. Ja, wie hängt das zusammen? Erstens mal, oder sehen Sie da einen Zusammenhang mit dieser anderen Seite, die Sie in den Vordergrund gestellt haben? Und die zweite Frage, wie wirkt sich das auf das Selbstverständnis des Judentums damals aus?
Das können wir tatsächlich gar nicht messen. Weil, und das hoffe ich, dass ich das klar gemacht habe, um mit der zweiten Frage zunächst zu beginnen, ist, dass Judentum eigentlich nach plus minus 1850 nicht mehr gibt. Sondern es gibt jüdische Individuen, die sich, ja oder nein, auch in jüdischen Gemeinden organisieren können. Aber auch kein Zwang dazu besteht. Das heißt, auch nach 1850 oder nach dem Austrittsgesetz 1867 eine nicht religions- oder konfessions- oder gemeindegebundene jüdische Identität möglich wird, die sich auch nicht über die Religion definiert. Und sie Individuen haben, die ganz unterschiedlich auf die Zeitmöglichkeiten, auf die Zeitfenster, auf den Zeitgeist, auch auf die Depressionen und Ängste und Verlustängste und so weiter reagieren. Und deshalb sind ja diese Gestalten, fromm ist nicht Freud. Das sind zwei völlig unterschiedliche Profile, die alle aus der gleichen Entwicklung herauskommen, egal wen wir daneben stellen. Und das macht die Sache so spannend. Das andere ist für mich der erste Teil der Frage, ein methodisches Problem, was mir am Beispiel, ich bin ja Mittelalterhistoriker, aber ich werde dann auch als Rektor der Hochschule eingeladen, zu Themen zu sprechen, also zum Beispiel über Fromm, oder Juden im Ersten Weltkrieg, was für mich eine faszinierende Erfahrung war, weil ohne diese Möglichkeit einer Hochschule, wo ich eben nicht nur mittelalterliche jüdische Geschichte unterrichte, sondern von den Makkabäern bis zum Tus Maccabi unterrichten muss, ich auf dieses Phänomen gestoßen bin, dass wir im Grunde die Vorstellungen, und zwar am Beispiel der jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg, die Vorstellungen, die wir vom Beginn des Ersten Weltkriegs haben, zumal jetzt nach dem 100-jährigen Gedenken an Kriegsbeginn und Kriegsende eigentlich komplett revidieren müssen. Weil man immer von dieser Augustbegeisterung spricht, die auch die Juden erfasst hat und die Juden noch mehr als die anderen, weil die Juden zeigen wollten, dass sie wirklich zu Recht emanzipiert worden sind und dass sie, selbst wenn sie zionistisch sind, noch die besten vaterlandsgetreuen Verteidiger sind. Da kommt dann die Aussage, wir ziehen in den Krieg nicht, weil wir nicht, obwohl wir Zionisten sind, sondern weil wir Zionisten sind, nämlich Deutschland die Sache Israels im Verbund mit dem Osmanischen Reich gegen das böse zaristische Russland vertreten wird. Man findet also sogar noch eine zionistische Betonung oder Erklärung, die man offenbar wirklich auch glaubt, für die aktive Teilnahme jüdischer Soldaten als deutsche Staatsbürger im Krieg gegen Russland und die von Russland hinters Licht geführten anderen Mächte, also mit Frankreich hat man Mitleid, dass man gegen die jetzt kämpfen muss, aber die sind von den, ich verkürze das sehr stark, unter der Tutelle des Zaren und führen einen Krieg, den sie eigentlich nicht führen sollten. Und wir denken immer, das war eine einhellige Kriegsbegeisterung. Wir haben nur ein Problem, ein methodisches Problem dabei. Das wird immer dokumentiert mit Fotos. Und da sehen Sie diese Wagen, die mit winkenden Soldaten und Ausflug nach Paris losfahren und da haben Sie diese Augustbegeisterung. Das Problem ist, diese Fotos sind Propagandafotos. Wer hatte denn damals einen Fotoapparat? Das heißt, das sind die Fotos, die bestellt sind, um hinterher die Augustbegeisterung und die Unterstützung für den Kaiser in der Presse illustrieren zu können. Gehen Sie in die Briefe rein und gehen Sie in die Briefe jüdischer Soldaten rein. Das ist, lesen Sie Ginster von Krakauer, das ist so ambivalent. Da ist überhaupt keine Kriegsbegeisterung. Und was die dann, es gibt eine Sammlung von Briefen der Zöglinge des jüdischen Waisenhauses in Berlin an ihren Hausvater. Das Einzige, was da wirklich zu lesen ist, und das hat nicht nur mit der Zensur zu tun, dieser Briefe, dass er doch bitte ein bisschen Tabak schicken möge und der Frau Gattin herzliche Grüße und Verehrung auszurichten. Begeisterung, das hätte ja keine Zensur gestört, finden Sie in diesem Brief nicht. Da stehen auch keine negativen Dinge drin und das kann mit der Zensur zusammenhängen. Aber der Versuch, sich als besonders kaisertreu zu zeigen, kaum einmal. Es gibt eine Auswahl von jüdischen Kriegsbriefen, die in den 20er Jahren aus apologetischen Gründen publiziert wurden und dann 1967 mit einem Vorwort von Franz Josef Strauß neu aufgelegt wurden. Die waren ausgewählt und die dienten natürlich den apologetischen Zielen in den antisemitischen Debatten der 20er Jahre. Und da haben sie natürlich genau die Auswahl von Briefen von dekorierten, gefallenen Soldaten, die überschwängliches Lob auf das deutsche Vaterland äußern. Und die sind strikt ausgewählt. Die sind auch in den 60er Jahren nach dem Vorwort von Franz Josef Strauß in der Neuauflage immer wieder zitiert worden. Aber das ist eine sehr einseitige Auswahl. Und dieses Problem haben wir, glaube ich, auch für die kulturgeschichtlichen Quellen und die biografischen Quellen der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg, dass wir natürlich diese Äußerungen wahrnehmen und dann denken, das sei der Zeitgeist. Und ich möchte eigentlich diesen Optimismus, die Unentschiedenheit der Situation, das möchte ich eigentlich zum Ausdruck bringen. Alles, was Sie sagen, alles, was Sie berichten, trifft zu, wenn wir einzelne Individuen nehmen. Und wir haben die anderen, die fasziniert sind von den Entwicklungen der chemischen Industrie, von den Entwicklungen der Elektrotechnik, die einen Zukunftsoptimismus entwickeln, dass alles beherrschbar sein wird. Und ich glaube, das ist das Präzise in der Situation vor dem Ersten Weltkrieg, dass sie von den Gefühlslagen her eine selten breite Aufstellung innerhalb der Gesellschaft haben. Und das ganz schwer in ein Bild hineinzupacken ist, denn was Sie berichten, was Sie erinnern, ist ja völlig richtig. Ich halte es nur nicht für das gesamte Bild. Vielleicht soweit.
Die Frage des Berufs des Vaters als Weinhändler. In Unterlagen zufolge, die es im Nachlass von Fromm gibt, ist er auch gereist als Weinhändler. Er hat dann immer seiner Rosa eine Postkarte geschickt, die regelmäßig auch endet, 1000 Küsse, dein Naff. Und die Stempel der Postkarten, die reichen von Darmstadt bis Düsseldorf. Also das war etwa das Gebiet, was er da... Dann weiß ich nicht, woher ich dieses weiß, dass er Bärenweinhändler gewesen sein soll. Das kann ich nicht beurteilen, ob das nun eine Spezialität des allgemeinen Weinhändlers war oder ob er wirklich nur mit Bärenweinen gehandelt hat und ob das im Bereich des jüdischen Kultus irgendeine Bedeutung haben könnte.
Also es ist zumindest nicht verboten, es ist erlaubt. Ja. Der Bärenwein kann auch koscher sein. Ich darf vielleicht bei der Gelegenheit erwähnen, dass uns die Fromm-Tagung mit meinem alten Freund Thomas Seiber zusammengebracht hat, der Mitglied dieser Gesellschaft ist, mit dem ich nämlich zusammen in Kronberg aufgewachsen bin. Und ich seit einigen Jahren wieder dort oben wohne und Thomas gestern vor der Tür stand, meint, wir fahren morgen zur gleichen Veranstaltung, dann sind wir zusammen hierher gefahren. Jetzt Thomas, du kannst das jetzt beurteilen. Ich habe das mit dem Bärenweinhändler nicht im Blick gehabt, aber das macht im Vordertaunus Sinn. Wenn der in Frankfurt sitzt, dann haben sie die Obstbauorte, Kronberg, Kriftel und andere, wo sie hochwertige, alkoholreiche, kopfschmerzintensive Erdbeer-, Himbeer-, Johannisbeerweine herstellen, als Abrundung der Palette der Rheingauer Weine, die bei Hochheim anfangen. Da liegt bis heute das städtische Weingut von Frankfurt. Das ist noch vor Wiesbaden, zählt schon zum Rheingau, ist aber genau die Schnittstelle, wo die Obstweine oder die Bärenweine in den Traubenwein übergehen. Und Sie können natürlich, wenn Sie auch an einem Kiddush mal teilgenommen haben und der Wein, der dort zum Segen eingesetzt wird, pflegt, wenn es nicht eine sehr liberale oder Feinschmeckergemeinde ist, in der Regel extrem süß zu sein. Also baut natürlich auch dem großen Konsum vor, dass es fast ungenießbar ist, dieses Zeug. Und Sie beim Seder schon bei so einem Wein, wenn da das vierte Glas gehoben wird, dann denken, jetzt ist es hoffentlich bald vorbei. Das ließ sich gut verbinden. Ich glaube nicht, dass der ausschließlich Bärenweine gehandelt hat, aber er dürfte dann einer derjenigen wenigen gewesen sein, der auch das im Angebot hatte. So würde ich es. Müssten wir mal zusammen reingucken. Ja. Aber in Frankfurt macht das Sinn, weil sie tatsächlich diese Obstanbaugebiete vor der Haut. Die Erdbeeren wurden ja per Zug bis nach Dresden verfrachtet. Wir haben ja auch die besten Erdbeeren in Kronberg, nicht?